Das aktuelle Thema, heute mit Günther Platter.
Unser Thema heute, Christsein unter Muslimen. Und einer, der das ist, ist mein heutiger Studiogast. Ich begrüße den Direktor des St. Georgs-Kollegs in Istanbul, Magister Franz Kangler, herzlich. Grüß Gott, willkommen im aktuellen Thema. Das St. Georgs-Kolleg ist eine österreichische Schule mit viel Tradition. Seit mehr als 120 Jahren wird sie vom katholischen Lazaristenorden betrieben. Ja, wie das ist, als Christ unter Muslimen zu leben und zu arbeiten, wie sich das für das friedliche Zusammenleben der Religionen hier wie dort umsetzen lässt, wo Defizite und Chancen liegen, darüber möchten wir heute im aktuellen Thema diskutieren. Ich lade Sie zu Hause ein, mitzureden, und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an. Die Nummer des aktuellen Themas wie immer Dornbirn 3830. Es scheint, Herr Magister Kangler, angebracht, am Anfang ein bisschen was zumindest über das St. Georgs-Kolleg zu sagen. Der Begriff ist wahrscheinlich vielen schon untergekommen, aber so richtig anfangen können die wenigsten was damit. Das ist eine österreichische Schule in der Türkei.
Ja. Das St. Georgs-Kolleg ist eine Schule, die aus einem ganz anderen Hintergrund vor 125 Jahren entstanden ist. Damals hat es fast so eine Art umgekehrte Gastarbeiterbewegung in den Orient gegeben. Es waren durchaus wirtschaftliche Nöte in Mitteleuropa. Die einen Leute sind nach Amerika ausgewandert, zum Beispiel mit gewissen Initiativen, und andere, gerade Facharbeiter, haben neue Möglichkeiten im Osmanischen Reich gesucht. Die Bagdadbahn ist damals gebaut worden, Glasfabriken, ähnliches mehr. Und in diesem Zusammenhang ist die deutschsprachige Bevölkerung einfach sehr stark angestiegen. Und man wollte dann in dieser Zeit, um 1880, einfach für diese deutschsprachige, stärker auch auf Österreich ausgerichtete katholische Bevölkerung eine Betreuungssituation haben, verbunden mit kirchlicher Betreuung, Gottesdienst, einer schulischen Betreuung, es ist eine kleine Schule gegründet worden, einer sozialen Betreuung durch die Barmherzigen Schwestern und ein daraus folgendes Krankenhaus und Waisenhaus. Und aus dem heraus ist diese Schule entwickelt worden, hat dann sehr bald die Unterstützung Österreichs gefunden, und neben den Kindern der verschiedenen christlichen Minderheiten sind dann langsam auch immer stärker muslimische Schüler dazugekommen. Ein erster Bruch war dann am Ende des Ersten Weltkrieges, wo dann die Frage war, ob diese Institution nicht einfach ein Werk der Vergangenheit wäre. Die Türkei hat damals einen Riesenumbruch durchgemacht durch die Gründung der neuen türkischen Republik und die Reformen des Kemal Atatürk. Und meine Gemeinschaft hat sich entschlossen, in diese neue Türkei hinein dieses Schulwerk weiterzuführen. Der österreichische Staat hat vor allem in der Ersten Republik die Schule nur ideell unterstützen können. Es war einfach finanziell keine Möglichkeit da. Aber es ist weiter diese Schule geführt worden, immer stärker mit muslimischen, türkischen Schülern. Und nach der kurzen Zwischenzeit des deutschen St. Georgs-Kollegs haben wir dann seit 1950 wieder stärker die Unterstützung des österreichischen Staates als österreichisches Auslandskulturwerk gefunden. Und gegenwärtig sind 45 österreichische Subventionslehrer, die von Österreich in die Türkei entsandt werden, an dieser Schule tätig. In den letzten Jahren ist allerdings auch durch eine türkische Schulreform die Struktur wesentlich verändert worden. Wir dürfen die Schüler erst mit 14 Jahren aufnehmen, und zum Teil beginnen sie hier mit Punkt Null in Deutsch und werden in 5 Jahren zur Ebene einer österreichischen Reifeprüfung geführt, also eine ziemliche Herausforderung.
Aber um das ganz klar auch zu sagen, das ist eine österreichische Schule, die wird von einem katholischen Orden, Sie sind selbst ja auch Ordensmann, betrieben inmitten einer muslimischen Umwelt.
Ja, wenn man's
funktioniert
ganz
das, oder gibt es da immer wieder Reibungspunkte?
Wenn man es ganz klar sagen möchte, müsste man sagen, es ist eine türkische Schule, die von Österreich als österreichische Auslandsschule in Übereinstimmung mit dem türkischen Staat unterstützt und gefördert wird und als gemeinsames Projekt auch gesehen wird. Und der Schulträger ist ein katholischer Orden, was durchaus in der laizistischen Diskussion der Türkei auch ein Problem sein könnte. Ich bin katholischer Priester, ich darf aber zum Beispiel nicht gleichzeitig Seelsorger der St. Georgs-Gemeinde sein, weil man eben in der Türkei eine sehr klare Trennung von Religion und Staat und zu dem ganzen staatlichen Bereich gehört auch die Schule, vornehmen will. Wenn ich ein Beispiel dazu nennen darf, ich bin vor 3 Jahren vom ökumenischen Patriarchen Bartholomäus, den ich gut kenne, eingeladen worden, ihn als Mitglied seiner Delegation bei einer Österreichfahrt zu begleiten. Und ich habe darüber nachgedacht und habe aber dann ihn gebeten, mich davon zu entschuldigen, weil ich als Direktor einer türkischen Schule bei so einer christlichen Delegation eigentlich nicht am Platz bin. Und diese Sensibilitäten muss man schon beachten.
Wir möchten über die Sensibilität noch reden, auch über die Frage, naja, wie können sich die Christen in der Türkei entfalten, entwickeln? Können sie das überhaupt? Mhm. Und wie schaut es umgekehrt bei uns aus? Was könnte man da an Chancen wahrnehmen? Wo gibt es Defizite? Das wird das Thema heute sein. Dürfen Sie aber auch mitdiskutieren, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen. 3830 unsere Telefonnummer. Und ich darf vielleicht anschließen, bei uns gibt es ja diese Minarett-Diskussion. Auch das wird natürlich Thema der heutigen Sendung sein. Unser aktuelles Thema heute, Christsein unter Muslimen. Gast ist der Direktor des St. Georgs-Kollegs in Istanbul, Franz Kangler. Und am Telefon der Herr Jochum. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Kangler. Ich hätte drei Fragen an Sie. Das erste ist, können Christen in der Türkei ihre Religion frei ausüben? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, hat man in der Türkei irgendwelche Nachteile deswegen, weil man Christ ist? Sei es im öffentlichen Dienst, sei es im sozialen Leben. Also wirkt sich das nachteilig aus. Und die dritte Frage wäre, nach meinem Wissen, ist der gläubige Muslim verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, also nicht zu lügen, aber das gilt nur Muslimen gegenüber. Anderen gegenüber ist er nicht dazu verpflichtet. Mhm. Ich wollte fragen, ob Sie damit einmal Erfahrungen gemacht haben oder ob das eine unrichtige Auskunft ist, die ich da habe.
Ja.
Ich höre im Radio weiter.
Dankeschön.
Wiederhören.
Christ sein in
Gerne.
Der Türkei.
Die erste Frage, kann man als Christ frei seinen Glauben in der Türkei leben? Im persönlichen Bereich absolut. Ich lebe jetzt seit 31 Jahren in der Türkei, wobei natürlich ein Unterschied zu sehen ist zwischen einer Lebenssituation in einer Stadt wie Istanbul und etwa dem Leben eines Christen in der Osttürkei, wie es in manchen Dörfern etwa gewesen ist im Durabdin, in der Auseinandersetzung zwischen türkischer Armee und kurdischen Freischärlern, da sind die Probleme ein bisschen größer geworden. Aber die grundsätzliche freie Ausübung der Religion ist eine Selbstverständlichkeit in der Türkei, noch dazu deshalb, da ja die Türkei nicht ein islamisches Land ist, sondern ein laizistisches Land.
Laizistisch heißt das vielleicht zu verdeutlichen, strikte Trennung zwischen Staat und Religion.
Okay. Richtig. Und zwar sehr stark nach dem Muster Frankreichs, ein bisschen stärker sogar noch dahingehend, dass der Islam als die Religion der Mehrheitsgruppe in der Türkei viel stärker unter staatlicher Aufsicht und Leitung steht und bestimmte Gruppen, die etwa in Europa relativ frei agieren, in der Türkei das nicht in gleicher Weise tun dürfen. Nachteile als Christ im öffentlichen Dienst, die gibt's ganz sicher in dem Sinn, wenn man einfach ein Mitglied einer anderen Gruppe ist, ist immer etwas schwieriger. Ich muss einfach besser sein. Wenn sich um einen Arbeitsposten 100 Leute bewerben, dann wird der Christ wahrscheinlich nur dann genommen werden, wenn er sich in besonderer Weise hervortut. Diese spezielle Förderung des Minderheitenschutzes, wie wir es gerade bei uns haben, die ist erst im Werden in der Türkei. Es sind in der letzten Zeit in dieser Richtung Gedanken gewesen, aber eher noch sehr eingeschränkt. Insofern hat man es als Mitglied einer anderen Gruppe schwerer, so wie es unsere Studenten zum Beispiel erleben, die nach Österreich kommen und ein Zimmer suchen und wenn sie sich zuerst am Telefon melden und relativ gut Deutsch sprechen, ist kein Problem und dann kommt der türkische Name und auf einmal ist das Zimmer besetzt. Die Dinge gibt's. Die dritte Frage,
das mit dem Lügen,
Wahrheit.
Mit der Wahrheit.
Ja, das erscheint mir ähnlich zu sein wie die Aussagen, die man von Jesuiten macht oder solchen Dingen, dass man da solche Züge verbreitet. Von der Grundidee her ist es selbstverständlich, dass man zur Wahrheit angeleitet wird, und zwar in den verschiedenen Religionen. Und ich glaube, das ist im Islam genauso gesehen.
Die kommt das aus dem Karl May vielleicht?
Naja, es gibt schon solche Konzepte und es gibt solche Begriffe, aber ich habe sie persönlich in meiner Lebensform nie gesehen. Viel stärker bin ich zum Beispiel mit Formen der Höflichkeit immer wieder befasst gewesen. Man sagt zum Beispiel eigentlich nicht Nein in der Türkei. Man sagt, naja, vielleicht und es wird sein, aber man muss damit eigentlich, da muss man wissen, wenn jemand sagt, wir werden schauen, Bakacaz oder so etwas, dass das in Wirklichkeit eine sehr höfliche Auskunft ist, dass das nie geschehen wird. Aber Nein gilt eher als grob.
Es gibt in Vorarlberg, Herr Magister Kangler, natürlich Moscheen, Gebetshäuser, islamische. Jetzt entzündet sich die Diskussion um Minarette. Die einen sagen, ja, Minarett, das ist ein politisches Machtsymbol. Wie würden denn Sie die Situation da sehen?
Na, es kann beides natürlich sein. Das soll man durchaus nüchtern sehen. Ich glaube aber, dass man sich nicht auf bestimmte Schlagworte fixieren lassen darf. Ich sehe es ein bisschen umgekehrt in der Türkei mit dem Begriff Missionar. Einer der ganz negativen Begriffe in der Türkei ist das Wort Missionar. Das ist einer, der die Einheit des Staates bedroht, der das Land durcheinander bringt etc. Und in Wirklichkeit gibt es in der Türkei unter 70 Millionen Menschen eine kleine Zahl von 150.000 Christen. Es wird aber dann sehr stark manchmal in die Höhe gespielt. Die Form der Minarette, natürlich wird die zu diskutieren sein. In der Europäischen Union gibt es zurzeit, denke ich, etwa 15 Millionen Muslime, aus verschiedenen Hintergründen kommend, von denen immer stärker Menschen die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes haben und damit die vollen Rechte der freien Religionsausübung besitzen. Ich denke, es hat Zeiten gegeben, wo man ganz verschieden das betrachtet hat. Vor kurzem habe ich ein Buch in die Hand bekommen, das sich in Wien mit der Karlskirche beschäftigt. Wenn man die Karlskirche anschaut, das war ja aus einer Zeit einer gewissen Fasziniertheit mit dem Orient. Die Karlskirche hat im Grunde genommen zwei Minarette vorn stehen, die man da in dieser Form hergebaut hat. Aber das war damals kein Provokationsthema. So ähnlich wie auch niemand beim Kaffeetrinken an den Türkenkrieg denkt und dass man da das feindliche Getränk zu sich nimmt. Wie sich das im Bau von Moscheen weiterentwickeln wird, ich sehe es als eine längerfristige, spannende Geschichte, denn der türkische Islam zum Beispiel hat im Moscheenbau durchaus die Auseinandersetzung gehabt mit der Hagia Sophia und von daher sind viele Formen entstanden. Und jetzt müsste eigentlich im europäischen Islam wieder, müssten neue Konzepte aufklingen. Ein bisschen etwas ist zum Beispiel in Köln da geschehen und ich glaube, diese strikte Form einer anatolischen Moschee, die muss man ja nicht nach Österreich übertragen, aber es soll ein würdiges Gotteshaus sein, das in neue Konzepte hineinpasst und das, glaube ich, ist eine Herausforderung für europäische Muslime, wie sie da ganz neue Konzepte entwickeln könnten.
Jetzt höre ich aber schon Einwände. Wie wäre es denn, wenn wir Christen in der Türkei eine Kirche bauen möchten? Das sollten wir mal probieren.
Naja, das ist tatsächlich so, dass das bis vor kurzem gar nicht möglich war, weil im türkischen Baugesetz der Begriff Kirchenbau nicht vorgekommen ist, einfach aus dem Gefühl heraus für diese kleine Zahl der Christen, die es hauptsächlich in Städten wie in Istanbul gibt, da sind ja genügend Kirchen vorhanden. Allerdings ist dann zum Beispiel ein plötzlich neuer Bedarf, eingeschränkterweise würde ich zwar sagen, in Gegenden wie Antalya etc. entstanden. Und es ist auch das Baugesetz jetzt vor kurzem geändert worden, so dass man jetzt den Begriff Moschee, der drinnen vorgesehen war, durch den Begriff Gotteshaus ersetzt hat. Wobei der Begriff Gotteshaus noch immer diskutiert wird, weil es zwar jetzt möglich ist, eine Kirche zu bauen, aber zum Beispiel den Versammlungsort der Aleviten, das Cem-Evi, das wird nicht als Gotteshaus von den Muslimen selbst aufgefasst, sondern eher als kulturelles Zentrum. Da sind einige offene Fragen noch da. Die Schwierigkeit ist gegenwärtig nicht mehr, dass man eine Kirche bauen dürfte, da sind nur die Bauvorschriften zu beachten, sondern wer kann die Kirche bauen? Denn durch das laizistische Konzept der Türkei bedingt existieren rechtlich die Kirchen, und zwar gerade die westlichen Kirchen, nicht die Minderheitenkirchen, die haben andere Probleme, aber die westlichen Kirchen existieren rechtlich nicht. So ist die Frage der Trägerschaft für einen Kirchenbau, die ist zurzeit noch ungelöst in der Türkei.
Am Telefon die Frau Estermann, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte gerne einen Beitrag zu meiner Rechte. Also ich bin strikt dagegen, weil ich sage, sie haben ihre Gebetsräume und das muss genügen. Weil wenn ich da drunter bin, finde ich auch keine Kirche und wegen mir bauen sie auch keine. Und wenn das schon ein Baugesetz, wie sie da drunter haben, wir haben auch unsere Baugesetze und sie sollen sie einen Minarett drunter bauen. Und wenn sie einen unbedingt drauf haben, dann sollen sie dort runtergehen.
Danke für den Anruf.
Ja, ich würde eigentlich trotzdem bei meiner Meinung bleiben, dass erstens einmal nicht wir ihnen Gotteshäuser bauen sollen. Das sollen ja auch die Türken nicht in der Türkei für uns machen, obwohl das teilweise geschieht, jetzt als Zeichen von irgendwelchen Toleranzideen, von denen ich in der Form auch nicht so viel halte. In Ankara ist zurzeit, jetzt gerade vorige Woche, glaube ich, an einer der großen Privatuniversitäten eine Moschee eröffnet worden und rechts hat man so einen kirchlichen Gebetsraum angefügt und links eine Synagoge. Aber es ist auch kritisiert worden von anderen Leuten, die gesagt haben, na gut, die Moschee, das ist schön, aber wer wird denn in der Kirche und in der Synagoge überhaupt beten? Das sind teilweise so ein bisschen Formen, die künstlich sind. Ich glaube, dass es österreichischen Muslimen gestattet sein soll, dass sie ihre eigenen Gotteshäuser bauen können, aber nicht, dass die Republik Österreich oder die katholische Kirche oder sonst jemand diese Moscheen bauen soll, selbstverständlich unter Beachtung unserer österreichischen Bauvorschriften. Und die müssen eingehalten werden. Und da muss man sehr genau sehen, welche Vorgaben sind. Das geht bis hin, wie müssen die Parkplätze ausschauen und alle diese Dinge, das muss man berücksichtigen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man das Gespräch mit der Umgebung führt und nicht irgendwo einfach etwas hinpflanzt und dann bekommen die Leute Angst.
Das ist eine Bringschuld natürlich auch derjenigen,
die ja, das es ist von beiden Seiten da. Ich glaube, dass zum Beispiel die islamischen Organisationen, die es hier gibt, aufgerufen sind, den Kontakt hier sehr bewusst auch zu pflegen, zu zeigen, warum möchte man die Rechte, die wir als alle als österreichische Staatsbürger haben, möchten wir die auch für uns haben. Und ich bin eigentlich immer stolz darauf gewesen, dass meine österreichische Heimat diese Freiheit gibt, die es in manchen islamischen Ländern zum Beispiel nicht gibt.
Wir haben einen weiteren Anruf, die Frau Metzler, hallo.
Ja, grüß Gott. Also ich bin auch dagegen, gegen Minarette und Moscheen. Denn Mohammed hat in seinem Haus Gebete durchgeführt und sagt auch, dass man im kleinsten Raum die Gebete machen kann. Alles andere braucht es, wenn man gläubig ist, nicht. Und zudem, ich habe Koran in Deutsch. Was da drinnen steht, es ist gut, dass nicht alle Leute diesen Koran besitzen. Und dann sagt man noch, wie uns nennt man die Ungläubigen. Wie kommen sie dazu, zum uns Ungläubige? Und im Koran steht, wenn ihr macht keine Freundschaft mit den Ungläubigen, wenn dann, tötet sie. Da steht drinnen, ich habe das Buch, dort der Koran vor mir, Bibliothek der Weltreligionen.
Ja.
Und da sagt man, wir sollten Minaretten haben. Gott sei Dank, in Vorarlberg wird es keine geben, Gott sei Dank. Und ich habe mit vielen Muslimen zu tun, aber die sagen alle, wir brauchen sie hier gar nicht. Wir beten für uns. Und das finde ich auch für richtig.
Es ist auch nicht zwingend, ein Minarett irgendwo zu einer
Ich stimme dem durchaus zu. Selbstverständlich brauche ich auch als Christ für mein Gebet nicht unbedingt eine Kirche.
Schon gar keinen Kirchturm.
Auch keinen Kirchturm und auch keine Glocken. Das ist alles nicht notwendig, um Eucharistie zu feiern. Ich kann irgendwo in einem Zimmer mit einer kleinen Gruppe die Eucharistie feiern. Aber es ist natürlich auch schön, wenn eine stärkere gesellschaftlich verankerte Gruppe von Christen vorhanden ist, dass sie auch ein nach außen hin sichtbares Gotteshaus bauen können. Wenn auf Dauer, und das ist eben die Frage, wenn auf Dauer Muslime in Österreich leben, dann sollten sie auch ihre Formen, ihre Möglichkeiten haben, einen Gottesdienst zu haben. In der Ausgestaltung kann man darüber durchaus diskutieren, in welcher Form das ist. Die Zitate aus dem Koran, ja, ich kann in der gleichen Art natürlich aus der Bibel Sätze herausholen und mit denen beweisen, was das für ein blutrünstiges Buch ist. Das ist ein bisschen schwer. Man muss das gesamte theologische Denken des Islam nennen. Mit einzelnen Stücken, die man herausholt, ist man da schlecht beraten.
Also wenn es heißt, Ungläubige töten, ja. Sie fühlen sich nicht bedroht.
Ich fühle mich gar nicht bedroht. Umwelt. Ich bin öfter schon gefragt worden, ich lebe seit 31 Jahren in der Türkei. Natürlich ist auch in der letzten Zeit das Klima in der Türkei negativer geworden. So wie ich es auch in Österreich sehe, dass es viel negativer geworden ist als vor 30 Jahren.
Gefahr, dass das aufgeschaukelt wird?
Von beiden Seiten. Und da kann ich nur sagen, ich sehe eine ganz wesentliche Aufgabe meines Lebens als Christ in Istanbul, dafür einfach ein Zeugnis zu leben, dass man miteinander in Frieden leben kann. Und es gibt so viele unserer ehemaligen Schüler, die in der Regel nicht besonders vom Islam intensiv geprägt sind, die dieses Miteinander einfach bezeugen. Und ich glaube, dass das in unserer Welt notwendig ist. Nicht Mauern aufbauen gegeneinander und die negativen Seiten einander vorrechnen. Die haben wir alle. Es gibt eine Fülle von Dingen, die ich aus den Kreuzzügen ausführen kann und die Hexenverbrennung und ich weiß nicht was alles, bis hin, dass ich eben in der letzten Zeit sage, und auf Himmels Willen, da soll keiner mehr Priester werden, weil das sind Leute, die Kinder schänden und ich weiß nicht was alles. Die Fakten, die stimmen schon, aber das ist ja nicht das Ganze.
Wir haben einen weiteren Anruf, die Frau Marion, hallo.
Ja, hallo. Also ich denke mal, dass das die Türken bei uns gar nicht wählen, die Minarette, dass das nur wieder von der Politik vorgeworfen worden ist. Und da alles wieder aufwirbelt und ein Theater und ein Zug. Also es ist wieder nur politisch bedingt.
Da wird was Wahres dran sein, glaube ich. Und deswegen plädiere ich einfach aus meiner Situation für sehr viel Gelassenheit, für sehr viel Geduld. Es ist doch tatsächlich so, dass man, denke ich, in Vorarlberg vor 30 oder 40 Jahren kaum etwas mit Türken zu tun gehabt hat. Ich bin 1974 zum Priester geweiht worden. Damals hat man in meiner Gemeinschaft mich schon gefragt, ob ich bereit wäre, in die Türkei zu gehen. Und ich habe deswegen auch neben der Theologie Anglistik studiert und ein Lehramt gemacht. Aber damals habe ich zum Beispiel kaum noch Bücher und Texte über die Türkei gefunden. Es war relativ exotisch. Inzwischen ist das alles sehr explodiert. Aber ich glaube, wir brauchen hier einfach wirklich Gelassenheit.
Am Telefon des aktuellen Themas die Frau Freisel. Begrüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich verstehe einfach die Aufregung nicht, die es um die Minarette gibt. Wir haben Muslime im Land, wir haben Religionsfreiheit, wir haben auch muslimische Gebetshäuser, Moscheen, die von außen aber oft nicht erkennbar sind. Und ich verstehe nicht, warum diese Gebetshäuser nicht einfach auch als Gebetshäuser gekennzeichnet werden können durch ein Minarett. Man kann ja die Höhe bestimmen, dass sie nicht höher werden als Kirchentürme oder was weiß ich. Aber ich verstehe einfach die Aufregung nicht. Ich denke, es könnte doch ein schönes Miteinander sein, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Religionen. Wir können auch befruchtend wirken. Wir können voneinander lernen. Ich war bis vor 2 Jahren Religionslehrerin an der Volksschule. Und die Islamlehrerin, die damals da war und die auch heute noch da ist, wir haben gemeinsam Unterricht gestaltet mit den Kindern zu verschiedenen Themen, Gebet oder Fastenzeit und so weiter. Und es war einfach schön zu sehen, was man voneinander lernen kann und einfach die Achtung und den Respekt und einfach das Kennenlernen voneinander.
Bedanke mich für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Ja, ich stimme dem durchaus zu, wobei ich das Gleiche noch einmal sagen möchte, wir brauchen einfach Geduld. Denn es nützt nichts, dass eine kleine Gruppe, sei es auf türkisch-islamischer Seite, sei es auf christlicher, österreichischer, also jetzt angestammter österreichischer Seite, dieses Konzept so vertritt, sondern wir müssen einfach schauen, dass man breiter überzeugt, dass man voreinander nicht Angst haben muss. Ich sehe eines der Hauptprobleme in der Angst, die man vor dem Fremden hat. Und die kann man überwinden und es braucht einfach sehr viel Geduld dazu.
Wir haben einen weiteren Anruf, den Herrn Benauer.
Ja, grüß Gott, das ist der Daniel Benauer. Zuerst hätte ich eine Frage, und zwar spürt man eine Öffnung in Bezug auf das Paulus-Jubiläum, dieses Jubiläumsjahr Paulus in der Türkei, und zwar nicht nur touristisch. Und dann die zweite Sache ist, ausgenommen Istanbul, da ist man zum Beispiel im Umgang mit den Aleviten auch ganz anders als irgendwo im Hinterland. Das geht halt vor allen Dingen um politische Aspekte oder wie gehe ich mit Minderheiten um. In einer Großstadt mit der Anonymität ist es sicherlich ganz anders als im Hinterland. Der letzte Gedanke, nur ganz kurz, ist, wie lange hat es bei uns gedauert, dass eine evangelische Kirche gebaut worden ist, viele Jahrzehnte erst nach dem josephinischen Generalpatent. Also da hat, es ist erlaubt geworden, aber ewig lang hat es gedauert. Da hätte heute die Türkei noch ein paar Jahrzehnte zur Verfügung, die laizistische Gesetzgebung und die Zulassung von oder die freizügige, das freizügige Umgang mit anderen Religionen zu gewährleisten.
Ja, erstes Stichwort Paulusjahr.
Das Paulusjahr wird in der breiten Öffentlichkeit der Türkei nicht wirklich wahrgenommen. Es gibt einen schönen Hirtenbrief der katholischen Bischöfe zum Paulusjahr. Es sind zurzeit gerade die deutschen Bischöfe in der Türkei und der Kardinal von Köln hat ja relativ stark betont, dass es Möglichkeiten geben sollte für ein Pauluszentrum in Tarsus. Vom Prinzip her sind die türkischen Behörden dem gar nicht so abgeneigt, weil es wahrscheinlich touristisch etwas bringen könnte, denn außer an Paulus interessierten Christen wird kaum jemand nach Tarsus fahren.
Das zweite war, glaube ich,
Minderheiten,
ja. Unterschiede Großstadt Istanbul und
natürlich, es gibt
Land.
Es ist einmal ein grundsätzliches Problem, wie die Türkei Minderheiten sieht. Die Sicht von Minderheiten ist in der Türkei weiterhin religiös bestimmt. Es gibt die Minderheiten aus dem Vertrag von Lausanne nach dem Ersten Weltkrieg und das sind eben, obwohl es dort nicht so genau definiert ist, aber in der Faktizität, das sind die Griechen, die Armenier und die Juden. Und die werden als Minderheiten mit verschiedenen Rechten, mit Problemen auch, als solche gesehen. Teilweise aber damit wieder auch in die Position von Ausländern katapultiert. Die anderen verschiedenen Gruppen in der Türkei werden aus einem ganz anderen Gesichtspunkt her gesehen. Es gibt also keine ethnischen Minderheiten in der Türkei aus der Sicht des Landes, weil man einen einheitlichen nationalen Staat schaffen wollte. Und da sollte es vollkommen gleichgültig sein, ob man aus Albanien oder aus Arabien oder aus dem Gebiet der kurdischen Bevölkerung oder sonst woher kommt, alle sollten als Türken gleiche Rechte haben. Und das ist die Position, die heute noch gesehen wird. Und damit hat man Schwierigkeiten mit der europäischen Definition von Minderheit, die einfach in der Türkei anders beachtet wird. Und das dann mit den evangelischen Kirchen, dem stimme ich zu.
Zeit. Es braucht Zeit. Ja. Die Frau Reinbrecht ist die nächste Anruferin. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also wir waren schon mehrere Mal im Süden, also Ägypten und Türkei. Aber die nehmen auf uns auch Rücksicht mit den Minarette, mit dem Lärm am Morgen um 4:30. Wir sind einmal an einem Ort gewesen und dort hat man müssen, wenn ich nicht verwacht bin vor 4:30, dann bis sehr verwacht auf dem Lärm, wo der gemacht hat auf dem Minarett. Und dann natürlich ist das auch nicht, es ist dunkel mir auch nicht recht. Und so habe ich alle zugemacht und habe es nicht gehört. Aber das ist fast jeder Tag gewesen.
Ja, wo klar. Wie schaut das, Herr Magister Kangler, bei Ihnen aus?
Naja, unser Haus liegt ziemlich im Zentrum der Stadt, in der Nähe des Galata-Turmes. Und wenn man am Dach oben sitzt, am Abend zum Beispiel, kommt der Ruf der verschiedenen Moscheen sehr verstreut dazu. Einige Leute gibt es, die sagen, das ist also eine Kakophonie. Und andere wieder, und ich gehöre eigentlich nach einiger Zeit dazu, die freuen sich drüber, genauso wie ich mich übrigens freue, wenn die Glocken der Nachbarkirche am Sonntagvormittag läuten, die es in Istanbul auch gibt.
Also die dürfen durchaus
Die dürfen schon läuten, natürlich. Mhm. Ich denke, ich habe ein Umdenken erlebt in der Grabeskirche in Jerusalem. Da war bei meinem ersten Besuch war ich entsetzt. Die Lateiner und die Armenier haben gegeneinander angebetet. Der eine mit der Orgel und die anderen haben in ihrem Gesang das überschrien. Wer also der Sieger bleibt sozusagen im Beten. Und dann hat mich ein alter Priester, der damals in Jerusalem gelebt hat, der Pater Düsing, gesagt, na, man kann es natürlich negativ sehen. Oder man kann das auch positiv sehen. Denken Sie doch an die Vögel im Himmel, die alle mit ihren verschiedenen Stimmen zusammenrufen und alle irgendwo das Lob Gottes singen. Und das ist mir geblieben. Und gegenwärtig, ein zweites Wort noch, eine langjährige Freundin, eine muslimische Türkin, hat mir gesagt, in früheren Jahren, das ist inzwischen in der Türkei ziemlich in Vergessenheit geraten, hat man, wenn man den Gebetsruf gehört hat, gesagt, Aziz Allah, heiliger Gott, so ein Stoßgebet, nicht? Es ist mir bewusst, dass im islamischen Gebetsruf eine andere Theologie dahinter steckt, der Glaube an das Bekenntnis des Mohammed, und trotzdem spreche ich oft, wenn ich den Gebetsruf höre, auch dieses Aziz Allah und freue mich, dass da Menschen Gott preisen.
Noch ein Anruf jetzt im aktuellen Thema, der Herr Schäfer ist das, grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander, ich mache es ganz kurz. Zuerst einmal möchte ich sagen, warum wir als Christen nicht toleranter sind, anderen gegenüber. Es steht in den 10 Gebote drin, dass man da Rücksicht nehmen soll. Und ich kenne türkische Mitbewohner, die sind ganz nett und lieb und ich habe gern und komme ganz gut miteinander aus. Die sind halt eine andere Religion ist, aber im Grunde noch auch ganz christlich. Die haben sehr viele christliche Sachen in ihrer Religion drin. Oder glaube ich, neue Studien, wo man da gesehen hat, dass es eigentlich aus dem Christentum rauskommt.
Und haben eine gemeinsame Basis natürlich, die große
gemeinsame Religion. Basis, ja, ganz kurz gesehen. Und ich denke mir, dass die Leute miteinander besser aufeinander zugehen sollen und einander zulassen. Und dann haltet man auch an so einem Muezzin aus und eine Moschee und unsere Glocke bimmeln auch. Und
ich möchte, Herr Schäfer, Entschuldigung, gut. Die Zeit drängt. Ja. Ich möchte aber unbedingt eine Frage noch unterbringen jetzt auch. Es geht gut, wenn es sich um wenige Leute handelt. Wenn aber eine Minderheit in einer Schulklasse plötzlich zur Mehrheit wird, dann gibt es Probleme. Kann man da etwas lernen vom St. Georgs Kollege? Ich meine, dort sind fast 100% Türken.
Wiederum eigentlich die gleiche Aussage, dass man einfach Zeit braucht. Ich denke mir, wenn ich in die österreichische Geschichte hineinschaue, im 19. Jahrhundert, die Ziegeleiarbeiter, die da aus Böhmen gekommen sind und so weiter, das waren doch die absoluten Feindbilder für Wien. Und später haben wir dann irgendwann einmal ohne Probleme einen Bundeskanzler Franitzky oder so etwas in Österreich haben können. Und
die Küche, die haben wir sowieso gerne übernommen.
Und da glaube ich, muss man einfach sehr viel Geduld noch haben. Ein Wort wollte ich allerdings zu dem Herrn, der vorher angerufen hat, schon noch sagen. Man muss einerseits, also ich bin ganz mit ihm einverstanden, mit dem gegenseitigen Respekt, allerdings muss man auch die Unterschiede sehen. Denn die Muslime sind natürlich nicht christlich, weil der wesentliche Glaubensunterschied, der Glaube an Jesus Christus, in dieser Form im Islam nicht gegeben ist. Und das muss ich für mich wieder ganz klar sehen. Ich habe durch mein Leben in der Türkei viel stärker mich beschäftigt mit Grundfragen des christlichen Glaubens, Menschwerdung, Dreifaltigkeit etc., die der Muslim nicht teilen kann. Mhm. Aber deswegen kann ich ihn ja respektieren und ihn trotzdem in seinem Glauben
Akzeptieren, ja. Eine kurze Frage noch. Eine Anruferin hat gefragt am St. Georgskolleg. Erstens, gibt's dort auch Mädchen? Und zweitens, müssen die dort Kopftuch tragen?
Natürlich gibt's Mädchen. Etwa 50% unserer Schüler sind also Schülerinnen. Ebenso Lehrer und Lehrerinnen. Kopftuch ist wie in der gesamten Türkei nicht erlaubt, weil die Türkei eben auch seit der Zeit des Staatsgründers Kemal Atatürk Zeichen setzen wollte für die nicht von der Religion geformten öffentlichen Institutionen. Und das hat sich allerdings verschärft in den letzten etwa 15 Jahren im Blick etwa auf Kopftuch oder so. Heißt zum Beispiel, dass eine barmherzige Schwester, die unterrichtet an unserer Schule, natürlich auch keinen Schleier tragen darf.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie im aktuellen Thema zu Gast waren. Noch der Hinweis, heute Abend, glaube 19:30 Uhr im Saal des Diözesanhauses in Feldkirch gibt es einen Vortrag von Magister Franz Kangler.
Diese Sendung widmete Ihnen Reifen Fischer in Dornbirn und Lauterach.